Ich bin vorsichtig.
Ich starte jetzt einfach schon mal.
Okay. Ja, mach das mal.
Bringt das was?
Offensichtlich nicht.
Aber warum klopfen manche Leute auf die Dosen?
Ich glaube, man muss an die Seiten klopfen.
Und dann?
Dann löst sich die Kohlensäure.
Also du meinst die Kohlensäure.
Weißt du, kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du hast was Dummes gesagt, aber du glaubst, wenn du es ganz langsam aussprichst, kannst du es zurückholen. Mhm. Moin Leute, ihr hört...
Entschuldigung, es ist die Birke.
Können wir das bitte als Outtake haben?
Ja, klar.
Ist ja nicht lustig, okay. Also, moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit... Moin Leute, ihr hört Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Und meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruffler, wir sprechen heute zu Themen. Worum es geht, darum geht's gleich. Jenny, erzähl's, los geht's.
Heute geht's nämlich darum, um das Thema Schön wär's gewesen
in Hannover.
Sind wir aber leider nicht angekommen. Und vielleicht liegt es daran, weil wir entsprechendes vorbereitet haben. Wir haben eine Präsentation vorbereitet mit dem Titel Creative Odyssey. Und eigentlich hat alles gut angefangen. Franziska hat mich besucht in Düsseldorf. Wir haben unsere kleinen Köfferchen gepackt. Wir haben Präsentationen fertig gemacht. Wir sind in die Bahn eingestiegen. Und dann sind wir einfach ganz lang nicht mehr ausgestiegen.
Ganz lang. Wir sind gestrandet. Ja. Aber wir dachten uns, also... Wenn wir schon Hannover nicht haben können heute, wenn wir eure lieben kleinen Gesichter heute dort nicht sehen können, dann nutzen wir doch zumindest diese Präse, weil wir haben die jetzt gemacht und ob ihr möchtet oder nicht, wir reden jetzt darüber, worüber wir halt reden möchten.
Genau, also schön wäre es gewesen, vielleicht wird es jetzt trotzdem ein bisschen nett.
Ach bestimmt. Was wäre denn eigentlich in Hannover los gewesen? Vielleicht sagen wir das erstmal vorneweg.
Also wir wären da angekommen, ziemlich krass. Und dann wären wir da in die Feinkostlampe gekommen. Und dann wärt ihr alle da gewesen.
Alle.
Wir hätten alle wärt ihr da gewesen. Richtig, richtig knackevolle Bude wäre da gewesen. Wir hätten gesagt, wow, ihr alle hier, schön euch zu sehen.
Mensch.
Da hätten wir gar nicht mit gerechnet. Huiuiui, dass so viele in so einem kleinen Raum
passen. Das ist ja Wahnsinn. Ist das überhaupt erlaubt?
Jetzt sind wir doch ein bisschen überrascht.
Ja.
Und dann hätten wir unsere Präsentation ausgepackt. Und jetzt würdet ihr hinter uns unseren Titel sehen. Also Creative Odyssey. Und dann hätte ich gesagt, ja, Odyssey, keine Angst. Es wird nicht so lange dauern,
wie die Zugfahrt vor allem. Man muss ja sagen, also wir hätten eine Lesung gehabt, wir zwei beide, und wir haben danach noch diesen Vortrag. Und was eigentlich ganz schön ist, normalerweise ist es so, dass, also passiert schon immer wieder, dass Leute zusammen lesen und das oft, wenn sie entweder vom gleichen Verlag sind, also Verlagsbrüder, Verlagsschwestern, Verlagsgeschwister sind, oder aber wenn es thematisch passt, also zum Beispiel Krimi-Lesung mit Krimi-Lesung oder halt irgendwie so sich zu verheiraten. Und das ist bei uns ja so gar nicht der Fall. Jennys Buch Das Gutachten und mein Buch Adventure Huhn sind sehr unterschiedliche Stoffe, wobei wir haben festgestellt, dass beides auch ein Krimi ist, also vielleicht doch, anyway. Jedenfalls, die Basis, die wir haben, ist, dass wir irgendwann gesagt haben, wir möchten mehr miteinander machen und deswegen diesen Podcast gestartet haben und dann theoretisch in der Lampe heute zusammen sein können. Jetzt sind wir hier in Düsseldorf zusammen bei Jenny. Das ist auch schön.
Hast du gerade noch die Kurve gekriegt?
Ich habe sie gerade noch gekriegt. Ich bin so auf zwei Reifen noch rumgefahren.
Ja, genau. Nee, aber ich bin ja auch genauso traurig wie du, hier zu sein.
Nein.
Nee, ist alles gut. Aber wie du schon gesagt hast, normalerweise passt man thematisch zusammen und wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass unsere Comics ja so diametral anders sind und Herr Martin und das Huhn einfach so unterschiedliche Protagonisten sind. Und dann haben wir überlegt, ja, wie schaffen wir es jetzt, nachdem wir diese zwei unterschiedlichen Geschichten vorgelesen haben, also einmal Adventure Huhn und ihr habt alle gelacht und dann einmal Herr Martins traurige Reise, wo ihr am Ende denkt so, oh, hui, jetzt weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich da wieder rauskommen soll aus der Traurigkeit. Und haben wir überlegt, wie können wir jetzt danach so einen klassischen Werkstattbericht machen, also zeigen, wie wir jeweils an unseren Sachen arbeiten, ohne dass es langweilig wird. Und dann kam uns eben auch die Überlegung, wir können es ja einfach in eine Heldenreise packen. Die Zauberformel einer spannenden Erzähl Formel, kann man so sagen, Erzählmethode benutzen, um euch ansprechend zu unterhalten und gleichermaßen zu informieren.
Jetzt lass uns doch erstmal für diejenigen, die, denen die Heldenreise nicht sagt, kurz nochmal abholen, was die Heldenreise ist.
Solltet ihr Jesus, Odysseus oder Indiana Jones kennen, kennt ihr im Prinzip die Heldenreise.
Okay.
Weil es gab den wunderbaren
Stephen Pressfield?
Nein, der kommt erst später. Okay. Der Erfinder der Heldenreise, ich glaube, er heißt Joseph Campbell, also Campbell wie die Dosensuppe, die Tomatensuppe. Okay. Der hat nämlich damals in den 50er Jahren sich die Geschichten von Odysseus, Jesus etc. und berühmten Helden angesehen und hat dann festgestellt, es gibt immer wieder ähnliche Phasen, die dieser Held durchlaufen muss. Und er hat es auch in eine wunderschöne Kreisgrafik zusammengefasst. Und eigentlich kann man sagen, der Held startet irgendwo in einer ihm bekannten Welt und weiß noch nicht, dass er einmal zum Helden wird. Mhm. Und dann kommt eben der besagte Ruf zum Abenteuer. Und der Held verweigert natürlich erstmal, weil er keinen Bock drauf hat oder sich dafür noch nicht gewachsen fühlt etc. Auf jeden Fall gibt es diese Verweigerung. Dann aber kommen Mentoren, Weggefährten und der Held begibt sich dann auf eine Reise ins Unbekannte, in eine Welt, die er noch nicht kennt, muss ein paar Prüfungen bestehen, Feuerprobe etc. Und trifft in der tiefsten Höhle auf das schrecklichste, unheimlichste Monster, muss das erlegen. Er legt es natürlich auch, bekommt eine Belohnung, vielleicht ein magisches Elixier oder so, bringt es zurück in sein Dorf, also da, wo wir herkommen, verkündet, was er sie erst getan hat, eben auf dieser Reise. Und dann ist dieser Heldenzyklus abgeschlossen. Das hat Joseph Campbell rausgefunden. Das wurde dann später in Hollywood so ein Klassiker für sämtliche Hits, die wir kennen. Also nicht nur in Filmen, sondern auch in Büchern und so weiter. Und dann kam Stephen Pressfield, der nämlich unseren Größenwahn entschuldigen soll, weswegen wir nämlich jetzt gleich von uns als Helden sprechen, der nämlich gesagt hat, jeder Kreative und jeder kreative Prozess lässt sich anhand einer Heldenreise beschreiben.
Genau. Und wir haben unseren kleinen Vortrag, unsere kleine große Odyssee auch nach dieser Formel, sagen wir mal, aufgebaut und haben uns zu jedem dieser Punkte, die wir gleich durchsprechen, eine Frage überlegt. Und würden ganz gerne einfach darüber ein bisschen quatschen. Und es geht eigentlich schon direkt los mit dem Ruf zum Abenteuer oder wow, okay, mit Soundeffekten. Und der Frage, wie kamst du denn zu der Geschichte? Und ich glaube, da fängst du an, Jenny, über das Gutachten zu reden. Vielleicht beginnen wir mal mit dir.
Ja, also bei mir war das so, dass ich ganz lange nach meinem ersten Comic überlegt habe, was möchte ich gerne als nächstes erzählen.
Dein erster Comic war Earth Unplugged, der bei Jaja veröffentlicht ist, ne?
Genau. Und dann passierte ganz lange nichts. Also ich hatte schon sehr viele Ideen, habe mich aber nie wirklich festlegen können. Und dann bin ich zu einem Workshop gegangen von Birgit Weil. Und Aufgabe war eben, ein Foto mitzubringen. Und ich habe damit so eine Fotokiste gegriffen von meinem Großvater. Das ist so eine Sammlung an Bildern, die es nicht in Fotoalben geschafft haben. Und auf diesem Foto sehen wir meinen Opa mit so einem weißen Kittel und neben ihm sitzt ein Arbeitskollege mit so einem karierten Sportsakko und auf dem Tisch liegen überall so Akten und Schreibmaterial. Man sieht Bakelittelefon und einen Aschenbecher und im Hintergrund so eine Hausordnung in Fraktur geschrieben. Und ich fand das Bild damals total spannend, weil ich dann das erste Mal gedacht habe, wer ist eigentlich dieser Mann?
Also man muss sagen, die umarmen sich so ganz nett, so mit einem Arm, wie so Schulfreunde in der ersten Klasse. Das ist total bezaubernd.
Das sieht aus wie so ein Foto mit so einem Selbstauslöser. Aber ich fand es dann total interessant, weil ich dann, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe und wir dann im Workshop drüber nachdenken mussten, wer ist auf dem Foto drauf, was macht die, welche Geheimnisse haben die, habe ich halt festgestellt oder ist mir wieder eingefallen, mein Opa hat ja in Bonn in der Rechtsmedizin gearbeitet. Und auf der Rückseite von dem Bild steht auch die Jahreszahl, in dem mein Comic dann auch spielt. Und ich fand diese Zeit und diesen Ort einfach so spannend und faszinierend, dass für mich innerhalb dieses Workshops die Idee entstand, für diesen Ort und für diese Zeit einen Krimi zu schreiben. Und dann habe ich mich eigentlich mehr und mehr in diese Geschichte reingegraben und die ganzen Fotos, die ich von meinem Opa habe, habe ich im Prinzip so als Inspiration benutzt. Mhm. Gar nicht so sehr, dass ich versucht habe, seine Biografie nachzuerzählen, sondern ich habe eher versucht, einen Krimi zu schreiben, wo mein Großvater durch Herrn Martin eher repräsentiert wird und eigentlich auch vielmehr seine Generation repräsentiert. Also die Generation des Mannes, die im Krieg als Soldat gekämpft haben und in den 70er Jahren irgendwie mittelalt waren und traumatisiert etc.
Du hast eben gesagt, du wolltest dafür einen Krimi schreiben. Wieso kam es eigentlich zum Krimi? Warum kein Sachbuch? Warum kein normales dramaturgischer Stoff? Warum keine Komödie? Warum? Was ist das, was dich an Krimi so reizt?
Ich glaube, was ich im Rahmen dieses Kurses so faszinierend fand, den die Birgit gegeben hat, ist, dass sie uns gesagt hat, jetzt spinnt mal richtig rum. Jetzt fantasiert mal und übertreibt richtig. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und traut euch das zu machen. Und das fand ich total inspirierend, dass so eine etablierte Künstlerin und Autorin, die sie ja ist, sagt, übertreibt ruhig mal, spinnt mal. Ich habe mich nämlich vorher gar nicht so getraut, in so einer Zeit so eine Geschichte zu erfinden. Also ich hätte da selber nie den Zugang gehabt, gäbe es nicht dieses Element des Zufalls, was mich damals auf dieses Bild gestoßen hat. Und dann eben auch zu sagen, okay, ich darf aber selber eine Geschichte erfinden dafür. Und der Krimi hat natürlich viele Vorteile im Gegensatz zu einer klassischen Biografie. Es ist einfach eine sehr spannende und mitreißende Erzählung. Und du kannst ja nebenbei trotzdem noch über ganz viele andere Dinge erzählen. Also wie war der Generationskonflikt? Wie war die Zeit? Wie hat sich das angefühlt? Meinetwegen in Bonn in den 70er Jahren. Und das hat mir einfach mehr Spaß gemacht beim Schreiben.
Ist natürlich auch, so eine Rahmenhandlung bringt auch so ein Stück weit die Dramatik hervor, ne? Also wenn eine Leiche im Raum ist, dann hast du direkt dringende Probleme, die gelöst werden müssen und wo Leute interessiert daran sind, dass sie das eben nicht werden, sondern verschleiert werden. Ich habe noch eine Frage, und zwar meinst du, dass Birgit dir diese Aufgabe gestellt hat? Meinst du, dass sie, nachdem du jetzt dieses Brett rausgebracht hast, zu den Leuten sagt, also Kinder, spinnt rum, kein Stress, aber die Jennifer Daniel, die hat echt so ein krasses Buch rausgebracht, aber kein Stress.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich frage sie mal. Ob sie das jetzt nie wieder machen wird. Aber vielleicht ist es auch eine Erfolgsgeheimnis von ihr. Weil sie hat ja ein paar gute Comics in den letzten Jahren als Mentorin mehr oder weniger begleitet. Zum Beispiel auch das Comic mit Tritt mit Tropf.
Stimmt, da war sie auch, hatte sie auch ihre weisen Worte.
Ja. Also zumindest waren die auch im gleichen Seminar, dann in Erlangen etc. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Was ich ja witzig finde, wir haben ja überlegt, was haben wir gemeinsam und wo sind unsere Gegensätze? Und wir haben ja festgestellt, dass wir beide ja so ein bisschen Krimi-Plot geschrieben haben.
Ja.
Das heißt, du mit dem Adventure Moon hast ja im Grunde auch ein Krimi-Plot oder so eine klassische Spannungsgeschichte. Im ersten Teil ist es mehr eine Abenteuergeschichte.
Im ersten ist es mehr so Abenteuer und ehrlich gesagt auch mehr so ein Setup der Charaktere. Es gibt, also generell ist so meine Idee gewesen, jedes Adventure-Comic, jeder Band hat so eine klassische Fantasy-Geschichte. Im ersten ist es, die Helden müssen eine Prinzessin in Nöten retten. Und im zweiten ist es, ein Dorf wird von einem Monster bedroht. Und das wollte ich mit entsprechenden Twists versehen, dass es halt nicht ganz so gesehen schon ist, sondern ich wollte gucken, kann ich das irgendwie auf interessant und vor allem witzig erzählen.
Witzig ist auf jeden Fall, es gibt so viele gute Stellen und ich bin so traurig, dass wir es heute nicht vorgelesen haben, weil ich jetzt so gerne alle noch mitlachen würde. Ich muss ja immer selber lachen, wenn ich es dann lese. Aber ja, okay. Aber das wird ja noch kommen. Was ich aber jetzt an der Stelle auch interessant fände, wäre die Frage an dich. Du hast mich ja eben gefragt, woher kommt die Idee? Oder wann war der Punkt, wo ich die Idee hatte für die Geschichte, für das Gutachten? Wie ist die Idee für das Adventure entstanden?
Das ist eigentlich ein Nebenprodukt gewesen. Ich glaube, ich habe das vielleicht sogar im Podcast schon mal erzählt. Ich habe mitgemacht beim Inktober. Das ist eine Aktion von Jake Parker, heißt der gute Mann so, der eben gesagt hat, hier im Oktober jeden Tag eine Zeichnung mit Tusche, mit Ink, also Ink und Oktober, Inktober. Jeden Tag gibt es so eine Art Stichwort, zu dem was gezeichnet werden soll. Und ich meine, dass die erste Zeichnung, die ich zu Adventure gemacht habe, war zum Stichwort Adventure. Und es zeigt eben, also in schwarz-weiß gehaltene Tuschezeichnung, ein kleines, flauschiges Huhn, was so ganz fröhlich mit so einem Sturzhelm, auf dem eine Feder ist, und einem Rucksack. Der Rucksack ist ja ganz wichtig, der macht das Adventure-Huhn zum Adventure-Huhn. Weil da die Snacks drin sind, da sind die wichtigen Sachen drin. Jedenfalls so ein kleines Huhn, das einfach komplett, ohne drüber nachzudenken, so in die Welt rausrennt. Und um sie herum sind eigentlich lauter Gefahren. Da gucken irgendwelche bösen Monsteraugen aus dem Baumstamm raus. Da sind Dorn, da ist ein Schloss mit Drachen. Also ganz viele Gründe, Angst vor der Welt zu haben, aber sie beschließt es nicht zu tun. Sie beschließt, keine Angst zu haben, sondern einfach Abenteuer zu erleben und Lust drauf zu haben.
Aber warum Huhn, Franzi? Weil sie ist doch eigentlich nur Adventure, ne? Und das Huhn hast du selber dazugefügt.
Ja, weil ich mir dachte, was ist so das Tier, was so gar nicht sich eignet, um Abenteuer zu erleben? Und ich glaube, dass, also wenn ich jetzt so liebevoll über meine eigenen Charaktere sprechen darf, ich mag das an Huhn auch, dass sie halt nicht, die kann nichts. Die ist halt einfach nur gut drauf und hat irgendwie Lust auf das, was sie macht und an dem, was sie macht und freut sich einfach in jedem Moment, ein Huhn zu sein, auch wenn es nicht das Krasseste ist. Die ist nicht stark, die ist nicht super schlau, die hat keine magischen Fähigkeiten, die ist einfach nur ein olles Huhn. Aber die hat einfach so viel Spaß und ich hoffe, das steckt eben auch an, dass man der einfach gern zuguckt dabei. Das ist zumindest, was ich hoffe. Und Jenny scrollt so ein bisschen durch unsere Präsentation, was ihr jetzt natürlich nicht seht leider. Die Anfänge von Adventure Huhn. Nach dieser ersten Inktober-Zeichnung habe ich irgendwann angefangen, das Ganze als Webcomic zu zeichnen. Sprich, ich wollte so illustrierte Comic-Strips, damals noch im Strip-Format, zeigen, die auch noch ganz anders aussehen. Und vor allem damals war Susan, die heute ja eine Raupe ist, war sie noch ein Igel. Und zwar ein ziemlich neurotischer Igel. Bis ich beim Comic-Seminar, wo übrigens auch Birgit Weihe war, Birgit.
Das ist so, bei dir auch.
Bei mir auch.
Die hat sie ihre kleinen kreativen Finger im Spiel.
genau, bis ich auch die Anmerkung bekommen habe, dass die beiden vom Tempo hier noch nicht so passen. Deswegen ist es auch schließlich aus Susan, nachdem ich ganz viele Waldtiere ausprobiert habe, ist eine Raupe geworden, weil es ein sehr langsames Tier ist, was sich nicht schnell fortbewegt, weil es halt auch keine Beine hat, sondern halt nur raubt und kriecht.
Es ist ein total guter Hinweis, wenn ich das jetzt sehe. Mhm. Der Igel ist zwar auch toll, aber einfach Susan ist ein so schöner und witziger Charakter. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, wie das ohne sie wäre.
Da musst du durchkommen, der Prise sind Beispiele. Aber ich bin bei dir, ich bin auch ganz froh, dass Susan jetzt so eine kleine Raupe ist. Ich finde die auch deutlich netter. Der Igel war ein bisschen aggro.
Ja, das stimmt, auch mit den Stacheln und so. Mhm. Ja, jetzt haben die beide so was Rundes, Weiches.
Ja, ich mag auch, dass die beide eigentlich nicht so für die Schärfen und die Spitzen der Welt eigentlich nicht gemacht sind, aber trotzdem sich so einschützen.
Aber die zwei sind ja trotzdem auch so sehr unterschiedlich, Susan und Huhn. Mhm. Und davon lebt ja auch die Geschichte, ne? Also, dass sie trotzdem sehr kontrastreich zueinander sind. Mhm. Das Huhn ist ja, wie du eben schon beschrieben hast, immer so super hyper-energy. Und Susan ist ja eher so ruhig, ein bisschen ängstlich, mag das eigentlich nicht, ist oft auch ein bisschen überrumpelt vom Huhn, gestört. Das finde ich total interessant, dass du da von Anfang an dir überlegt hast, es heißt zwar Adventure Huhn, aber das Adventure Huhn braucht ja keinen Gegenspieler, aber schon jemanden, mit dem es interagieren kann, was eben anders ist vom Typ her oder wer eben anders ist vom Typ her.
Es ist ja auch häufig so, dass wenn man einen Charakter zeigen möchte, der eben Hyper Energy ist oder der in irgendwas heraussticht, braucht man ja wie so eine Art Normwert oder so eine Art Richtlinie, wie ist denn quasi normal in Anführungsstrichen, damit man zeigen kann, diese Figur ist da komplett, bricht raus aus dem Raster. Man könnte ja auch die ganze Geschichte so erzählen, dass alle so hyper sind.
Mhm. Hyper.
Ja. Und dann würde das Huhn gar nicht rausstechen, wenn man sagt, die ganze Welt ist so. Deswegen wusste ich schon relativ früh, ich brauche irgendwie einen Charakter, der langsam ist, der das Moll zum Dur des Hühnchens ist.
Franziska. Kommen wir doch mal zum Dur des Comic-Schaffens, zum Moll.
Zum Moll.
Mhm. Denn wir haben ja jetzt gerade geschildert, wie das Abenteuer beginnt. Also wir sitzen da als Kreative und plötzlich ereilt uns die Idee, einen Comic zu erschaffen zu wollen. Und wir wissen auch schon ungefähr, wo es hingeht. Aber dann verweigert ja der Held. Und was hat dich abgehalten in deinem kreativen Prozess?
Also das sind unterschiedliche Dinge beim ersten Huhn gewesen und beim zweiten und auch jetzt zu teilen. Also ganz zu Beginn, gerade vom ersten Huhn, hatte ich ganz, ganz viele Geschichten. Wenn man so möchte, glaube ich, lässt sich alles auf das Thema Commitment runterbrechen. Damit meine ich, beim ersten Huhn oder vor dem ersten Huhn habe ich ganz viele Geschichten auch Leuten gepitcht. Aber ich hatte, das war mir so ein Effekt von, ich möchte unbedingt Comics machen, aber es war gar nicht so, mein Herz hing gar nicht an der einzigen Geschichte. Ich dachte mir bei den allen, ja, die finde ich ganz cool, aber es war so echt ein richtiger Shift, als ich dann angefangen habe, mich mit dem Adventure-Hund zu beschäftigen, weil ich so richtig gemerkt habe, ich muss das erzählen, es ist mir so wichtig, das möchte ich unbedingt, da bleibe ich auch bei. Also ich habe immer, wie so ein Schmetterling, bin ich von Blümchen zu Blümchen, bis ich jetzt quasi die Herzensblume gefunden habe.
Aber dann ging das für dich auch relativ zügig voran, ne? Also im Entstehungsprozess. Dann hast du gemerkt, so okay, das Adventure Home ist es jetzt für dich. Warum war es das? Also was war anders am Adventure Home als zu den Geschichten, die du vorher geschrieben hast?
Ich glaube, weil ich da noch mehr von mir reingepackt habe. Also sowohl in Susan als auch in Huhn steckt ganz viel von mir drin. Und auch dieser Humor und dieses überbordend fröhliche und Freude teilen. Und ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, da hat irgendwas Klick gemacht. Ich kann das gar nicht so richtig rational greifen. Ich hatte so das Gefühl, da steckt ganz viel drin, das sich richtig anfühlt.
Ist das etwa Franzi und Business Franzi?
Nein. Nee, gar nicht. Das ist beides Franzi. Also sowohl dieses sich reinstutzen, aber dann auch, oh, das ist ja doch gefährlich. Ich bin ja, wir haben ja schon drüber geredet. Ich bin der Angsthase von uns zweien.
Ja, aber du bist aber auch die aufgedrehtere von uns.
Ja, 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 voll. Also deswegen, ich glaube, es hat sich einfach so richtig angefühlt, deswegen habe ich es durchgezogen. Und beim zweiten Adventure-Hund war es so, und das ist auch, wobei da bin ich eigentlich ganz gut geworden drin. Beim zweiten Adventure-Hund war es so, dass es darum ging, ich habe Jobs bevorzugt. Also Jobs, wenn Sachen reinkommen, wenn ich eigentlich gesagt habe, oh, die Woche möchte ich im Comic arbeiten, und dann kam ein Job rein, wo ich jetzt keinen rationalen Grund gab, den abzulehnen, außer, ah, ich wollte ja eigentlich am Comic arbeiten, habe ich halt den Job gemacht. Deswegen so eine Art von, ist das Prokrastinieren? Ist das nicht für die Kunst einstehen? Es ist, finde ich, oft leichter, die Jobs zu machen, die reinkommen, weil so von außen eine Anforderung kommt, weil von außen ein Bedarf kommt, natürlich auch Wertschätzung und monetär was. Also ich finde es ganz schwierig, oder fand es ganz schwierig, da meine Kunst und die Sachen, die mir am Herzen liegen, zu verteidigen. Mittlerweile bin ich da viel, viel, viel besser geworden. Unter anderem, indem ich mir halt möglichst täglich, wenn es nicht täglich klappt, so oft es eben geht, morgens so eine Kreativzeit einräume und die auch verteidige mittlerweile. Aber das war, glaube ich, was mich so abgehalten hat. Wie war das?
Also ja, ich schließe da gleich an, weil ich kenne das total, was du meinst. So dieses, wir sind ja beide als Illustratoren tätig und man ist es so gewohnt, die Geschichten von anderen zu zeichnen und zu erzählen. Und eben auch ja, wenn du so einen Auftrag bekommst, dann ist das ja, zeichne dies und jenes zu dem Thema und dann machst du das und dann sagt der Kunde am Ende, ja, das gefällt uns so und dann ist es fertig. Das heißt, du lagerst ja alles aus, also die, sei es irgendwie am Ende das, was dargestellt werden soll. Natürlich hat man immer kreativen Spielraum und kann sagen, ja, lass uns jenes so und so darstellen. Aber so diese initiale Geschichte, die dahinter steckt, kommt ja im Prinzip vom Kunden, sei es jetzt irgendwie ein Kunde, der eine Firma repräsentiert oder ein Produkt oder sei es halt tatsächlich eine Geschichte. Mhm. Und das andere ist, der Kunde sagt dann am Ende auch, jetzt ist es fertig. Aber für mich war ein richtig großes Problem auch mit der eigenen Geschichte halt zu sagen, ich erzähle jetzt eine eigene Geschichte und das hat einen gewissen Wert. Also, dass ich da Zeit für in Anspruch nehme und auch mit dieser Angst zu leben, was ist, wenn ich mir ganz viel Zeit dafür nehme und mir ist es ganz, ganz doll wichtig, aber es interessiert am Ende keinen. Was ist, wenn niemand das lesen will, was ich hier gerade mache? Also, das fand ich richtig schwierig. Plus, ich habe mich ganz oft nicht dieser Geschichte gewachsen gefühlt, weil das so groß war, ne? Also, weil ich bin kein Mann, ich habe nicht in den 70ern gelebt, ich war nicht im Krieg, ich habe kein Alkoholproblem. Da lache ich so blöd bei, ne? Aber es gibt so wenig Überschneidungen. Das heißt, ich habe mich ja in eine völlig fremde Welt reingesetzt und ich hatte so große Angst davor, dass ich dem nicht gerecht werde, dass ich was Falsches erzähle, dass ich vielleicht die Stimmung nicht wiedergebe. Und das hat mich richtig, richtig gebremst. Also auch diese Angst, es gibt ja diese einzelnen geschichtlichen Verweise. Also man muss nochmal sagen, das Gutachten ist ja eine rein fiktive Geschichte, was mir ja auch Freiraum gibt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich historische Situationen, die stattgefunden haben, die ich jetzt nicht falsch erzählen darf. Ne? Also so wie die RAF.
Die hat nicht den Mond gesprengt, was?
Ja, etc. Also so wo ist da die Grenze, dass ich irgendwie einerseits natürlich einen kreativen Freiraum habe und erzählen darf, was ich möchte, aber gleichzeitig auch nichts Falsches behaupte, dass sich jemand Ja, ob sich jemand angegriffen fühlt. Ich überlege auch, ob das vielleicht auch noch so falsch ist, ne? Also ob ich da überhaupt drüber nachdenken sollte. Aber das hat mich gebremst. Das hat mich unglaublich gebremst.
Und was hat dir, weil du hast das Buch ja gemacht irgendwann. Was hat dir dabei geholfen, dass es, was hat die Bremse gelöst?
Also es waren so ein paar Sachen von außen, die mir geholfen haben. Also was mir wirklich geholfen hat, ist halt dieser Rahmen, in dem ich mich begeben habe, mit dem Comic-Seminar und eben auch Birgit nochmal so als Mentorin von außen zu haben. Also jemand, der, also die einfach viel Erfahrung hat im Schreiben, auch eben mit so historischen Inhalten arbeitet und umgeht und die von außen, das war eBay, ne? eBay kann sagen, oh Mann,
jedes Mal, den ganzen Tag, ja, den ganzen Tag ist dieses Telefon still. Bei jeder Podcast-Aufnahme kommt irgendwann so ein Brübü.
Ja, das sind die 70er Jahre Teak-Zeitboards.
Das verstehe ich. Okay, das verstehe ich.
Okay. Naja, aber auf jeden Fall hat mir das sehr geholfen, dass Birgit da mich supportet hat und gesagt hat, das ist richtig gut, mach das. Und auch ein Ding, was von außen geholfen hat, ist, das in eine Form zu bringen, dass ich das an den Verlag gebracht habe und der Verlag gesagt hat, wir finden das total spannend, mach das. Weil das war dann, das war ja dann so eine Bestätigung von außen, die ich ja sonst von einem Kunden vielleicht habe. Der Kunde sagt halt, das ist gut, mach das. Und so habe ich mir das von außen geschickt. Und das Innere war aber dann so, ich habe mich so lange mit dieser Geschichte, mit meinem Großvater, mit dem Leben und der Zeit auseinandergesetzt, dass es dann irgendwann mir selber so wichtig wurde, dass ich dann auch gedacht habe, ja, so ein Anliegen, dass ich dann auch gedacht habe, ich habe jetzt, also einerseits emotional total wichtig, ich habe gemerkt, dass mich das so emotional total bewegt hat, ich fand das auch sehr traurig an vielen Stellen und ich hatte dann irgendwann auch das Gefühl, ich kann das jetzt nicht einfach, also ich kann es jetzt nicht mehr aufhören. Also das wäre blöd. Also dann,
das wäre blöd.
Ja, irgendwann, ne, 5 Jahre hat es ja insgesamt alles gedauert. Das so, wenn du dann so 3 Jahre daran schon gesessen hast, dann zu sagen, so, boah, höre ich jetzt auf.
Das wäre blöd.
Ja, das wäre blöd.
Also würdest du sagen, es hilft, wenn man ähnliche Sorgen hat und ähnliche Probleme, zu gucken, wie man sich von außen so oder sich so Kontaktpunkte schafft, dass auch von außen mitgeholfen wird? Ist das eine Sache, die helfen kann?
Ja, je nachdem, wie man gestrickt ist, schon. Ne? Also Birgit hat zum Beispiel selber mal erzählt, dass sie, wenn sie so ein Buch macht, lässt sie eigentlich niemanden da drauf gucken. Die macht das für sich, unter sich.
Wow. Aus.
Ja, das fand ich auch krass. Aber wenn man vielleicht ähnlich gestrickt ist wie ich und vielleicht auch merkt, es hilft mir, wenn ich so ein bisschen so Feedback von außen bekomme oder auch so einen Rahmen mir schaffen kann mit, es gibt einen Verlag und es gibt ein Veröffentlichungstraining und da muss ich hinarbeiten, dann sollte man sich das auf jeden Fall suchen. Wichtig ist halt, dass man die richtigen Leute findet. Also die auch eben einen entsprechend fördern, so dass es einen gut tut. Also man muss halt vorsichtig sein, dass man nicht jemanden vielleicht erwischt, der alles niedermacht oder zu krass kritisiert, wenn man damit nicht umgehen kann oder.
Ich glaube, es gibt so die richtigen Leute und da wird jeder, der es hört, so ein Bauchgefühl gerade haben. Es gibt die richtigen Leute für die entsprechenden Phasen. Wenn man gerade erst anfängt und so zum ersten Mal jemandem was zeigt, möchte man ja erstmal, ist wie so ein kleines Feuer, wo man gerade so drauf gepustet hat, so kleine Flämmchen. Dann braucht man jemanden, der so mit anfeuert. Wohingegen später, wenn es halt schon ordentlich brennt, wenn man sagt, okay, ich fühle mich sicher und gut damit, dann kann ja durchaus auch Kritik kommen und konstruktiv dran gearbeitet werden. Aber ich glaube, für jede Phase muss man sich gut anschauen, welche Leute möchte ich gerade dazu befragen.
Ja, das finde ich jetzt eine schöne Zusammenfassung dessen. Und ich finde, wir sollten jetzt einen Schritt weitergehen.
Ja.
Und zwar gehen wir nämlich jetzt los und begeben uns ins Unbekannte. Also wir verlassen die gewohnte Welt und die Helden beginnen jetzt im Grunde tatsächlich die Heldenreise. Und wir haben uns überlegt, wann war das? Also wann hat die Reise wirklich gestartet und wann war der Punkt, wo man für sich selber in seinem kreativen Prozess was dazugelernt hat, was einen vielleicht vorher gefehlt hat, um die ersten Ideen zu realisieren, weißt du? Mhm. Weil du hast ja auch erzählt, du hattest vorher viele andere Ideen, wo du auch gezeichnet hast, die es aber nie geschafft haben, weiterzukommen. Und bei mir war das ähnlich, bis ich dann halt an dem Gutachten oder ans Gutachten rangegangen bin. Und
ich will dazu eine Sache sagen, ich habe das Gefühl, das wird leichter. Also dieses zu finden, was es sich lohnt, dass das beim ersten Mal zu machen, beim ersten Mal zu finden, ah, das ist es, was ich wirklich erzählen möchte, hat richtig lange gedauert, war richtig schwer und ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt. Beim zweiten Mal war das schon so, ah ja, das möchte ich machen, ja. Und auch jetzt mit der neuen Geschichte, die ich mache und ich glaube auch mit der neuen, wo du schon mitspielst, die noch nicht verraten wird, aber wo wir gerade kleine Flämmchen züchten, das fällt immer leichter, das zu finden, habe ich das Gefühl.
Das voll.
Geht dir das auch so?
Voll positiv. Ja, schon. Also jetzt die zweite Geschichte. Da sind die Zweifel, die ich ganz eben erzählt habe, bei dem, was mich beim Gutachten aufgehalten hat. Das habe ich jetzt gar nicht.
Ja.
Zum Beispiel. Sondern ich habe mehr Lust, das jetzt zusammenzusetzen und zu gucken. Vielleicht kommen dann andere Probleme.
Bestimmt.
Bei der nächsten Reise. Was mir auf jeden Fall aber total gut geholfen hat bei der Reise ins Unbekannte, ist, sich einfach mal anzugucken, wo möchte ich eigentlich hin und wo sind Menschen, die schon das machen, was ich gerne mal machen wollen würde. Mhm. Und für mich war so dieser ganze Erlangen-Kosmos total spannend und aufregend. Also für alle, die jetzt so gar kein Comic Zugang haben, gibt es ja alle zwei Jahre in Erlangen den Comic-Salon und jedes Jahr gibt es zum Comic-Salon, was einfach eine große Messe, aber auch Ausstellung ist, zum Thema Comic gewidmet, über die ganze Stadt verteilt. Es gibt auf jeden Fall einmal im Jahr immer das Comic-Zeichner-Seminar, wo wir zwei uns auch kennengelernt
haben. Ja.
Und das hat so ein richtiges Tor eröffnet, weil das war so, auf einmal bin ich in so eine Welt gekommen, wo so ganz viele sind, die so sind wie ich, auf ihre eigene Art, aber ganz viele Menschen, die sehr enthusiastisch ihren kreativen Weg folgen und am Ende einen Comic machen wollen. Und das hat mir total viel gebracht, weil ich dann plötzlich Einblicke bekommen habe, wie arbeitet eine Franziska Auflair oder wie arbeitet eine Lisa Frühbeiß oder auch wie arbeitet eine Birgit Weihe und was machen die für Erfahrungen. Und das fand ich total spannend.
Ich finde, das Comics, ich rede sehr oft, glaube ich, im Podcast darüber, weil das für mich so ein, ich will jetzt nicht pathetisch sein, lebensverändernder Moment war. Aber im Sinne von, also das ist für mich echt fast immer die schönste Woche im Jahr, weil das so anders ist, so, das wirkt wirklich wie in so ein, also wie so ein Jugend- oder Kinderbuch, wo die Hauptfigur so durch einen Schrank geht oder durch irgendwie so ein Kaninchenloch fällt.
Ja.
Ja, weil im Sinne von, alle, die da sind, ticken in irgendeiner Art und Weise wie ich, weil die halt alle so brennen dafür, Geschichten zu erzählen, die denen am Herzen liegen. Und das können komplett unterschiedliche Themen sein, aber dieses Grundverständnis, dieses unausgesprochene Grundverständnis, Geschichten sind wichtig, Geschichten sind so wichtig, dass ich mich teilweise in Einsamkeit begebe oder dass ich da Jahre für opfere, dass ich Jahre an eine einzelne Idee glaube, dass ich die, so wichtig sind Geschichten.
Das ist Wahnsinn, ne? Weil ich nämlich dann auch gemerkt habe, ich habe schon gedacht so, oh Gott, ich habe jetzt so lange keinen zweiten Comic gemacht, das muss alles viel, viel schneller gehen. Und dann einfach mal so die Erfahrungen einzusammeln, wie jeder Einzelne, wie lange die Menschen alle für ihre Comics brauchen. So, dass manche, also dass 10 Jahre auch durchaus normal sein kann. Ne?
Und dass es das wert ist. Und das ist wirklich so eine besondere Community dort. Deswegen, mir ist das auch immer sehr wichtig, auch in meinem kreativen Schaffensprozess. Die Woche in Erlangen, das ist jetzt zum ersten Mal so, dass es, also normalerweise ist es in Erlangen so, dass ich meine Comics konzeptioniere, so den ersten Storyboard-Wurf mache und daran feile und da wirklich manisch durch die Gegend tanze und alle wie so eine Springbohne belagere. dieses Mal ist es zum ersten Mal so, dass ich auch abseits davon wirklich viel schreibe und konzeptioniere, aber auch da, also Erlangen ist für mich immer so ein fixer Raum, wo ich weiß, ich kann dem Zeit widmen. Mittlerweile habe ich eben schon gesagt, bin ich besser darin, dem auch in meinem Alltag Raum zu geben. Aber ich glaube, was hilft, diese Reise ins Unbekannte, sind eben diese Räume, in denen Dinge geschehen können, in denen Dinge Platz haben, die jetzt noch nicht da sind, wenn das Sinn macht. Ja, macht Sinn. Ich sag das jetzt
auch. Doch, nee, nein, das macht total Sinn. Und für mich hat auch dieses in Erlangen die anderen kennengelernt zu haben, auch ganz viel nochmal bei mir mit der eigenen Motivation gerade gerückt. Also dieses, warum mache ich das jetzt? Mm. Weil ich dann auch irgendwann festgestellt habe, so, es geht jetzt nicht darum, dass Comic irgendwie mein Brotjob ist, in dem Sinne. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt, also es wäre natürlich schön, wenn es wenn es mehr möglich wäre, aber es geht nicht in erster Linie darum, dass ich jetzt Comic mache, weil das ist der nächste Karriereschritt oder so, sondern ich möchte das einfach machen, weil ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich möchte Geschichten erzählen und alle anderen wollen das ja auch. Deswegen sind wir
das hier. Ist total schön. Und du hast eben auch so angesprochen, dass man mal guckt, wie machen denn andere das, dass man mal austauscht. Und ich finde es auch wahnsinnig motivierend, einfach zu sehen, ach guck mal, der macht das auch, ja, dann kann ich das vielleicht ja auch. Also einfach so dieses Möglichkeiten sehen und deswegen auch daran glauben. Das finde ich ganz schön.
Wir haben jetzt so oft von den anderen gesprochen. Jetzt wäre eigentlich auch der Schritt, wo man sagt, Weggefährten und Mentoren.
Das ist der nächste Punkt der Heldenreise.
Richtig. Ich trinke Dosenbier, merkt man das?
Ja.
Ja?
Ja.
Sehr?
Nein.
Egal. Jetzt ist eigentlich genau der richtige Punkt, über den nächsten Punkt in der Heldenreise zu sprechen. Und zwar, der Held, die Heldin lernt andere Menschen kennen, die den Helden erstmal zum Helden macht, indem sie...
Heldenschule.
Ja, durch die Heldenschule geht. Sie werden unterstützt und bekommen Hilfe. Und wir haben gerade eben schon erzählt, es gab für mich auf jeden Fall Birgit Weihe, die eine große Mentorin war. Aber es gab auch so viele andere Comiczeichnerinnen, die wir jetzt zum Beispiel im Rahmen von dem Seminar kennengelernt haben, die uns auch später noch begleitet haben und woraus ja am Ende auch die Idee entstanden ist, dass wir beide ja einen Podcast machen könnten, wo eben all diese wunderbaren Künstlerinnen und Künstler auch immer wieder uns Inspiration geben oder Tipps geben oder uns unterstützen, indem wir sie einfach einladen, mit uns über gewisse Themen zu sprechen.
Ich finde das auch so, so schön. Also zum einen natürlich, dass wir uns da gefunden haben. Lustigerweise, weil du den ersten Podcast, also Jenny hat zusammen mit dem Jojo, bekannt als Beetlebum, der ganz, ganz tolle Comics macht, um die ihn alle beneiden, die da sind und die tägliche Comic-Zeitschrift lesen, die da von den Teilnehmenden gemacht wird. Jedenfalls haben Jenny und Jojo zusammen so einen Podcast gemacht und ich glaube an Tag 3 oder sowas haben die mich auch vor die Kamera gebeten und ich saß da wie so ein kleines Reh vom Scheinwerferlicht und darauf gewartet, dass so eine Falltür sich unter ihm öffnet.
Nein, du hast das so gut gemacht, aber du warst ein bisschen überrumpelt, das stimmt.
Ja, ihr habt ja mir die ganze Zeit Alkohol angeboten. Ich dachte, was passiert hier?
Komm. Ja, wir wollten dich irgendwie locker kriegen, ja. Aber das war vielleicht nicht lieb.
Das war kontraproduktiv in dem Moment. Naja, trotzdem, es hat ja, also irgendwas habt ihr ja richtig gemacht. Mittlerweile hört ihr ja auch da draußen unsere beiden Stimmen zusammen öfter. Deswegen, irgendwie dachte ich mir, die Jenny, das ist eine coole Socke. Mit der sollte ich mich umgeben. Das könnte mein schlechter Einfluss sein.
Komm, bring den Wein.
Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde total schön, also wie gesagt, dass wir uns gefunden haben, aber auch, dass wir all diese tollen Menschen dort kennengelernt haben. Wir haben nämlich in Vorbereitung für diese Präsentation haben wir auch ganz viele von diesen Podcast-Covern zusammengestellt, wo wir ja Leute zu den O-Tönen gebeten haben. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie schön das ist. Es ist ja wie so eine Art gemeinsames Projekt von Freunden mit Freunden. Also sei das, keine Ahnung, Julia Bernhardt, Cedar Daniels, aber auch eine Heike Haas, eine Melanie Rabe, eine Katja Klengel, Ralf Marcinczyk, von dem ich bis heute nicht ganz sicher, wenn ich den Namen ausspreche, es tut mir wirklich leid, Ralf. Barbara Jelin, Lukas Kummer, also wirklich wahnsinnig viele tolle Leute einfach, wo ich auch ganz dankbar bin, dass die Lust hatten, bei unserem kleinen Kassettenrekorder-Podcast ihre klugen Worte beizusteuern. Das ist total schön.
Ja, und in unserem Podcast Artwork in Progress ist eigentlich auch der Titel so ein bisschen Programm, weil wir uns von Anfang an gedacht haben, es geht uns um diesen Progress, also dass man sich selber auch weiterentwickelt und verändert. Mhm. Also das war von Anfang an gar nicht gedacht, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt einen Podcast, wo wir allen anderen erklären, wie funktioniert die Welt, sondern wo wir von Anfang an sagen, okay, wir haben auf jeden Fall Themen, die uns interessieren und Fragen, die uns selber nachts nicht schlafen lassen. Und wen könnten wir fragen, wenn nicht uns gegenseitig, dann eben die tollen anderen Kreativen, die wir im Laufe unseres kreativen Lebens oder unserer kreativen Reise kennengelernt haben.
Deswegen, das finde ich auch schön. Und es hat alles in Erlangen begonnen.
Ja, nach den Weggefährten kommt die Feuerprobe. Mhm. Also im Grunde der Moment, wo es wirklich ans Machen geht, die Idee steht, die Freunde stehen zur Hilfe bereit, inhaltlich ist alles geklärt, die Mentoren haben dich mental in die richtige Richtung gebürstet.
Einmal paniert wie einen guten Lachs und jetzt kommst du auf den Grill, jetzt kommt die Feuerprobe. Weil der Lachs wird gar nicht paniert, egal.
Der wird paniert.
Der schon.
Dann machen wir einen Panierlachs raus und dann kommt der rein ins Skizzenbuch.
Ja.
Ja, wir erzählen das so, als wäre das Ganze wie so ein Wasserfall. Das stimmt natürlich nicht.
Nee, es ist mehr so Stromschnellen. Und manchmal denkt man sich, oh Gott, bin ich jetzt im Abwasser gelandet? Manchmal fühlt es sich so an.
Ja.
Aber irgendwie geht's dann schon weiter. Regen, Traufe, aber dann auch auf die guten Punkte entlang der Panoramastraße.
Es ist sehr bildlich gesprochen.
Ja, schön. Ich bin im Lachs immer noch. Weißt du, der panierte Lachs, der treibt gerade so den Rinnstein entlang.
Ja, ja,
Und irgendwann vielleicht ins Meer. Ich weiß auch nicht, wo die Metapher hingeht. Aber jedenfalls, es ist ein sehr wechselhafter Prozess. Das stimmt schon.
Ich versuche jetzt einfach mal in Worte zu fassen, was wir eigentlich in Bildern haben zeigen wollen, weil wie entsteht ein Comic? Und das Interessante bei uns beiden ist, auch hier sind wir super unterschiedlich, also einmal optisch, wenn ich das Adventure-Huhn jetzt versuche zu beschreiben, dann ist es vom Stil eher, lässt es sich einordnen in klassischer Comiczeichnung à la Linie Claire, das heißt schwarze Outline mit Tusche. Und einer farbigen Kolorierung, die du später digital machst, aber deine Linien sind sehr schwungvoll, aber in sich sehr geradlinig, so dass man denken könnte, es wäre vielleicht alles digital gezeichnet.
But no.
Die Ink-Zeichnung machst du alle per Hand auf Papier und dann werden die angescannt und am Computer.
Vor allem, Jenny, ich war früher ein teures Mädchen. Früher habe ich, also ich hatte so ein Storyboard, das habe ich mal ausgeschnibbelt und so zusammengeklebt, so richtig schön, wo man denkt, so wäre es in so einem Film, so manische Zeichen, und dann hat die so eine Papierkladde, die ganz zerpflückt ist. Und dann habe ich eigentlich direkt ohne Vorzeichnung gezeichnet. Mittlerweile habe ich angefangen, Vorzeichnungen zu machen. Ich werde alt. Ich gehe jetzt den klassischen Weg. Pass auf, nächstes Mal mache ich mir mit Blau noch so eine Vorzeichnung und radiere die dann auch weg und tusche und mache alles andere. Ich werde, glaube ich, immer klassischer.
Klassischer und immer langsamer.
Immer langsamer. Und jetzt muss man ja sagen, Jennys Stil ist ja sehr, sehr malerisch, fast so feinartmäßig, künstlerisch. Man würde erst mal denken, oh, vielleicht ist das ja alles mit Gouache liebevoll handgezeichnet. Da hat sich die Jennifer dann den kleinen Rücken krumm gemalt. But no, es gibt einen guten Gouache-Pinsel, den sie digital erstellt hat. Er ist Jenny Aqua.
Das ist der magische Pinsel. Das ist mein großes Geheimnis. Wenn es Stromausfall gibt und ich den Laptop nicht mehr aufladen kann, dann ist es vorbei mit der Künstlerkarriere.
Dann warst du es.
Nein, also bei mir war es tatsächlich auch, die Idee ist auf Papier entstanden, ganz klassisch mit Stift, wurde Herr Martin in mein Skizzenbuch gezeichnet, und dann gab es eine ganz lange Phase, wo ich überlegt habe, tatsächlich das ganze Comic in Gouache zu malen. Und dann habe ich aber festgestellt, das ist völlig irre.
Total.
Das ist völlig irre. Wenn ich das mache, dann kann ich einfach 50 Jahre am Gutachten zeichnen. Und habe mich dann tatsächlich entschieden, digital zu zeichnen, einfach weil ich das aus meiner täglichen Arbeit als Illustratorin gewohnt bin, am Laptop, am Zeichentablett zu zeichnen. Und habe mir dann nach und nach im Prinzip einen Stil angeeignet, der digital hergestellt ist, aber schon sehr nah an so klassische Gouache-Zeichnungen rangeht, wie wir sie zum Beispiel von Miroslav Sasek kennen. Wer ihn kennt, großartiger Mann, liebt ihn. Wer ihn nicht kennt, sollte gucken. Man kann ihn nur lieben.
Also jetzt muss ich an der Stelle auch eine Lanze brechen. Traditionelle Gouache-Zeichnung, auch generell traditionell gezeichnete Comics, super tolle Sache, wunderschön. Es gibt so viele Comics, wo ich einfach auf die Knie falle, weil es so schön ist. Würdest du einmal weiterklicken? Wir gucken mal, ob wir davon was nehmen können. Nein, können wir nicht. Okay. Wir springen ins Wasser, wir springen in die Tiefsee. Und zwar geht's, in der Heldenreise heißt dieses Kapitel, das Monster in der tiefsten Höhle. Und die Frage, die wir uns dazu stellen, ist eigentlich, wie läuft's mit dem Comic? Wie ist das so? Was ist der größte Struggle dabei?
Ich musste jetzt so lachen, weil ich habe so eine kleine Skizze vorbereitet, wo das Monster im Prinzip mit seinem langen, schuppigen Schwanz den kleinen Charakter, den ich darstelle, so wirkt und fragt, wie sieht es eigentlich aus mit deinem Comic? Und du das so professionell vorgelesen hast. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, mein Monster war ja tatsächlich auch diese Graphic Novel fertig zu bekommen. Mhm. Und von dem ersten Comic aus Unplugged bis der Fertigstellung vom Gutachten und der Veröffentlichung, dazwischen liegen halt 10 Jahre. Mhm. Und diese 10 Jahre habe ich wirklich damit verbracht, ich würde nicht sagen, mich davor zu drücken, aber schon diese Angst zu nähren, vielleicht will es keiner hören oder vielleicht interessiert es niemanden, was ich mache, ist das gut genug? Ah, ich weiß es nicht, ich traue mich nicht, ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Mhm. Und das Monster habe ich tatsächlich jetzt endlich mit dem Gutachten besiegt. Also das ist jetzt abgehakt.
Es hängt an der Wand.
Ja, es hängt an der Hand.
An der Hand. Es hängt an der Hand. Jenny hat sich einen Ring draus gemacht.
Ganz kleines
Monster. Ganz kleines Monster. Aber ganz fies. Ja,
es war ein böses.
Ganz böses. Mhm. Mhm. Ich glaube, bei mir ist das Monster eher, und damit struggle ich immer wieder, ist das Thema Sichtbarkeit. Also Jenny kennt das schon. Auch der jetzige Comic, an dem ich arbeite, ich habe aktuell 60 Seiten fertig und ich zeige die niemandem.
Ja, wir haben ja schon mal gesagt, wir haben das nicht gesagt.
Ja.
Stephen Pressfield hat das gesagt.
Ah, ja.
Stephen Pressfield, der das Buch geschrieben hat mit dem Titel The Artist's Journey. Also ihr merkt, der Künstler ist der Held. Mhm. Und es gibt im Prinzip immer 2 Möglichkeiten, wo der Künstler aus diesem Heldenzyklus aussteigt, der ja so als Reise definiert wird. Und entweder ist es ganz vorne, die Verweigerung. Das ist der Punkt, wo ich ja ganz lange ausgestiegen bin oder meine Runden gedreht hat, um dieses, ich bin noch nicht so weit, ich kann das nicht, diese Heldenreise ist viel zu groß für mich, ich bin viel zu klein. Nein, 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 nein. Und dann gibt's die anderen Spezialisten und das bist du, Franziska Ruffler. Du bist dieser Spezialist, die einfach, keine Ahnung, 300 Seiten Comic zeichnet.
Ja.
Also im Prinzip das Monster in 0,nix einmal irgendwie gezehnteilt hat. Erledigt sich die an alle Finger, so einen kleinen Monsterkopf hängen hat. Und dann gehst du aber nicht mehr nach Hause.
Nee.
Mit der Belohnung, mit dem Elixier und sagst deinem Volk, seht her, ich habe 35.000 Monster erledigt.
Nein.
All diese Geschichten. Sondern dann legst du das einfach irgendwie zu Hause in die Schublade.
Oh,
und keiner weiß, was du gemacht hast. Und das ist das, was Stephen Pressfield schade findet.
Schade. Weißt du, ich hätte jetzt gedacht, da kommt jetzt so ein härteres Wort, aber dadurch, dass es einfach nur schade war, hat es irgendwie mehr Impact.
Ich hatte meinen Professor, der hat immer gesagt, schade, wie du das machst.
Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht.
Ja, ja. Ich bin wirklich enttäuscht.
Ja.
So.
Ja, da bin ich notorisch, das stimmt allerdings. Also, ich weiß nicht, ich bin einfach so zufrieden mit mir selber in meinem Kopf.
Nein, lüg uns nicht an. Lüg dich nicht an.
Lüg mich, also tatsächlich, also pass auf. Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Ja.
Und ich bin zufrieden mit mir selber in meinem Kopf, aber es ist auch gut, wenn ich es veröffentliche und Leuten zeige. Denn ich glaube, sonst mache ich die letzten 5% nicht oder aber sonst mache ich das nächste Projekt nicht. Ich habe das schon mal gesagt. Ich möchte, dass das so ein kluger Satz ist. Aber ich weiß nicht, ob er so klug... Anyway, also der Satz, den ich sagen möchte, ist, manche Dinge müssen auf einer Bühne geschehen. Ich habe den schon mal gesagt. Ich versuche den immer so an den Mann zu bringen, aber er verkauft nicht so gut, wie ich es gehofft habe.
Ja, vielleicht ist es auch das, was man am Ende von dieser Podcast-Folge sagt. Manche Dinge hätten besser,
oh.
Auf einer Bühne
passiert. Oh, das hat heute natürlich nochmal eine andere Tiefe.
Ja, schön wär's gewesen, da jetzt nochmal den Titel dieser Folge am Ende.
Also ja, jedenfalls, um zu meinen Verfehlungen zurückzukommen. Ja, sonst beende ich es nicht. Ich habe ja immer noch meine Studien-Graphic Novel.
Ich weiß, genau die meinte ich, die 300 Seiten.
Ja, und dann 4-6 Seiten oder so. Aber ich finde es auch ein bisschen gut. Nein?
Ja, du ruhst dich darauf aus. Weißt du was? Du sitzt da auf diesen ganzen Schätzen, die du den Drachen und Monstern da abgelutscht hast und teilst es nicht mit deinem Volk.
Ich bin geiziger, kleiner Klon.
Du hast da die ganzen tollen, kreativen Perlen erschaffen und teilst den nicht.
Das ist schade. Okay, Leute, wow.
Oh, wow.
Okay. Und stellt euch vor, das hätte auf eine Bühne geschehen können.
Völlig eskaliert.
Das wäre eskaliert. Okay. Also, okay. Das sind so Möglichkeiten. Also, ich versuche, daraus etwas Nützliches zu holen. Und zwar einmal sich einzuschätzen, erkenne ich mich da wieder? Bin ich Heldenreisenverweigerer in Typ 1? Gehe ich gar nicht erst auf die Reise, weil ich sage, zu groß, zu schwer, zu schwierig, kann ich nicht? Oder bin ich Verweigerer in Typ 2, die sagt, erzähle ich niemandem von, mache ich, aber das geht niemandem was an, bitte geht. Weil du hast ja recht, es hat ja auch irgendwie was Schönes, wenn man das vollendet.
Ja, und überleg doch nochmal, ich weiß gar nicht, ob du das vorhin mal erzählt hast oder ob du es mir schon mal erzählt hast, aber die Reaktionen, die du bekommst auf das Adventure-Huhn, also diejenigen, die dich anschreiben und sagen, das ist so toll, ich habe da so drüber gelacht und das macht mir so viel Spaß, in diese Welt einzutauchen und das ist so schön. Und du hast ja auch mal zu mir gesagt, das ist das, was dich ja eigentlich motiviert, dass du mit dem Adventure-Huhn den Menschen auch so viel Spaß und Freude und Unterhaltung geben kannst. Hm. Und das verwehrst du ja all diesen Menschen,
was ist, wenn es gar nicht so gut ist?
Ist doch egal. Also das können die ja selber entscheiden. Ich glaube aber schon, dass es gut ist. Sonst würdest du dich ja nicht so lange damit auseinandersetzen. Und es gibt immer Menschen, die sich da drin wiederentdecken. Und das ist doch das Besondere.
Ich glaube, beide Verweigerungen sind so ein bisschen Angst vor dem, was als Reaktion kommt. Ja. Sei das dieses, oh, ich kann das nicht, oder ist das gut genug? Kriege ich dafür Kritik oder kriege ich dafür irgendwie ein böses Wort, was mich dann in Zukunft abhält? Also ich finde, man muss auch, also das ist nicht easy und das ist nicht der leichte Zustand, diese Heldenreise zu machen. In beiden Schritten hat es viel mit Mut zu tun und viel damit zu tun, auch sich zu überwinden, dass man es macht. Also ich will das nur ganz kurz sagen, weil das wird so, ja, mach das doch, das ist doch total easy.
Weißt du, warum ich das so sage? Ich glaube, das ist so der vielleicht so ein bisschen aus meiner Position der Neid dessen, dass du es ja eigentlich schon gemacht hast, weißt du? Also weil ich so sehr blockiert bin in dem Punkt vorher, dass ich gar nicht ins Machen komme, weil ich schon denke so, oh mein Gott, besser tue ich es nicht. Und ich finde es so faszinierend, dass du das im Prinzip dann ja übersprungen hast, sondern du hast das ja schon alles gemacht. Du bist diese ganze Reise schon gegangen und dann denke ich auch so, naja, wenn ich das jetzt schon gemacht habe, dann kann ich es ja jetzt auch zeigen. Also vielleicht sage ich das jetzt einfach so, weil ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich ein anderes Problem habe.
Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit, also interessant, ich finde schon, das ist ein bisschen ein ähnliches Problem, weil tatsächlich bei mir ist es so, wenn ich so ein Projekt mache, dann muss ich das machen, weil ich mir sonst nicht glaube oder nicht zutraue oder selbst nicht sicher bin, kann ich es denn wirklich? Kann ich das? Also auch wenn ich einen Comic mache, gehe ich, und es ist viel zu spät eigentlich, gehe ich zum Verlag, wenn ich 60-70% davon schon fertig habe. Weil ich sonst denke, oh, da verspreche ich ja Sachen, die ich gar nicht halten kann. Oder was ist denn so ein bisschen, glaube ich, aus der Angst geboren oder aus dem geboren, aus meinem Fehler von früher, nämlich, dass ich ganz viele Sachen gemacht habe und angefangen habe und dann aber abgebrochen habe. Und ich muss mir selbst zuerst mal beweisen, das ist jetzt so wichtig und es ist so wert, dass ich das wirklich zeige. Und ich brauche so dieses Sicherheitsnetz. Ich kann es jederzeit abbrechen.
Ja, finde ich es auch total toll. Also ich muss sagen, ich mag deine Verweigerung lieber als meine. Ich finde das total.
Aber es ist am Ende beides. Weißt du, wir kommen auf selbe Ergebnis. Beides schade. Nee, aber weißt du, am Ende kommen wir auf selbe Ergebnis. Du kannst jetzt sagen, die eine Verfehlung findest du charmanter als die andere vielleicht.
Ja, genau. Aber es geht am Ende.
Ergebnis ist dasselbe.
Ja, das stimmt. Es kommt nicht in die Welt.
Ja.
Kommen wir zum Fazit.
Wir kommen aber jetzt in die Welt. Wir gehen nämlich die Heldenreise. Jetzt gehen wir sie weiter.
Genau. Und normalerweise kommt ja in den Podcast-Folgen immer hier ein Fazit, aber in dem Fall haben wir eine Belohnung dabei.
Wow.
Naja, nicht wir, aber wir als Held. Ja. Der Held kommt hier zurück, hat den Drachen erlegt und er hat ein magisches Elixier dabei.
Das hat mich schon immer verwirrt in dieser Geschichte, dieses magische Elixier. Ich finde das so, im Englischen sagt man oddly specific, unüblich spezifisch. Warum denn ein magisches Elixier? Warum nicht ein Schatz? Warum nicht einfach ein Schatz?
Ich habe mir immer vorgestellt, dass du so ein Monster erlegst.
Und warum hat das ein Elixier, wenn es ein Drache ist?
Ja, ich dachte, man erlegt das und dann bricht man so einen Zahn ab.
Ja, da bin ich bei dir.
Da drin ist dann das magische Elixier. Also wie bei so einer Schlange.
Würdest du das trinken? Guck mal, du
bist. Ja, ich bringe es den anderen nur mit.
Ja, stell dir mal vor, du bist so ein krasser Held. Du machst immer eine Heldin, du machst Heldenschule. Du stemmst so. Ja. Ja. Also die 15 Manuskripte und schreibst am Tag drei Gesichter. Ja. Und dann besiegst du so einen ganz großen, bösen Hund und dann brichst du dem so eine Pfote ab.
Nein, ich sage Geschichte, bin ich traumatisiert.
Entschuldigung. Okay, dann brichst du dem so einen Zahn ab und da ist dann so Ekelzeug drin. Das will man doch gar nicht. Ich verstehe das nicht.
Naja, aber wenn doch alle annehmen, dass dieses ein Elixier magisch ist und bestimmte Fähigkeit auslöst.
Nee, oder? Weißt du was, ich sag dazu Schaden. Das ist für mich Schaden.
Warte doch erstmal ab, was passiert, wenn das immer trinkt.
Ja, genau, aber ich dann bitte nicht. Hier trink du.
Angenommen, ich hätte jetzt ein magisches Elixier in meinen Händen, was ich jetzt beim Volk überreiche, dann ist doch
dein die Frage, Volk auf einmal. Okay,
das ist auch mir.
Das ist auch deins.
Der größten Wahl, das führt überhaupt nicht in die richtige Richtung. Aber nochmal zurück, ich habe dieses magische Elixier, dann ist ja die Frage, was ist das genau? Und wenn ich jetzt nochmal versuche, so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen.
Okay. Hier ist sie.
Nein, ich versuche jetzt nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Dann ist es ja schon auch diese Erkenntnis, die ich einfach im Laufe dieses kreativen Prozesses gesammelt habe. Mhm. Also bei mir hat es ganz viel damit zu tun mit dieser Blockade, die ich hatte. Eigentlich möchte ich Geschichten erzählen, habe mich aber nie getraut, Geschichten zu erzählen, weil ich geglaubt habe, die will keiner hören und das hat vielleicht keinen Wert etc. Und das ist auch der Punkt, wo ich glaube ich die ganze Zeit so ein bisschen neidisch bin, weil du es einfach gemacht hast. Du hast deine Geschichte einfach erzählt, du zeigst sie dann am Ende aber nicht. Aber für mich war wirklich so ein Shift zu überlegen, oder nicht zu überlegen, sondern auch das, was ich mir dann überlegt habe, umzusetzen, und zwar zu sagen, dann erzähl doch die Geschichten. Mhm. Also fang doch einfach an, das zu machen und guck nicht, dass alles andere stimmt, damit du jetzt die Erlaubnis bekommst, das zu tun, sondern erlaub es dir selber. Oder wenn man das halt jetzt aufs Künstlerische unterbricht, dann war es ganz oft so, dass ich gedacht habe, naja, man kann halt von der Kunst nicht leben. Und deswegen ist es irgendwie blöd, das zu machen. Also blöd ist jetzt auch ein falsches Wort, ne? Sondern ich glaube, das ist eher so aus der Erziehung her, dass man dann, dass die Eltern und alle Angst haben, wenn das Kind jetzt Künstler wird, dann wird es eben verarmen. Aber darum geht es ja gar nicht. Also inzwischen habe ich mir mein Leben ja so konstruiert, dass das alles funktioniert. Aber dass ich mir dann eben erlaube, als Künstlerin meine Geschichten selber zu erzählen, ist ja das Entscheidende. Und dass dieser Satz nicht heißen darf, kann ich eben von der Kunst leben, sondern kann ich ohne Kunst leben. Und diese Veränderung war für mich total wichtig. Und erfüllt mich auch. Also dieses, jetzt eine eigene Geschichte erzählt zu haben, erfüllt mich. Hm. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt als Essenz an das Volk, sage ich jetzt mal, zurückgeben will. Und Volk klingt jetzt auch so blöd. Ich meine, da kann jetzt auch nicht jeder was mit anfangen. Aber wenn vielleicht die ein oder andere auch an dem Punkt ist und denkt so, boah, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht und ich merke, ich bin in diesem Kreis ganz vorne in dieser Heldenreise gefangen, dass ich immer verweigere. Vielleicht macht das ja Mut, dass ich sowas sage, wie ich es gemacht habe, das eben auch zu tun.
Ich finde das total toll, was du sagst. Und man merkt auch, du sprichst da wirklich aus deinem Herzen. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich an der Stelle, wir haben davor mal überlegt, was sind denn so gute Sachen, die wir anderen Leuten auf dem Weg mitgeben können, die sich jetzt auch auf Reisen machen. Und eigentlich hatte ich dieses, manche Dinge müssen auf der Bühne geschehen, aber eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und auch wenn ich höre, was du sagst, will ich ein bisschen ehrlicher sein.
Ehrlicher als ich es?
Nein, im Sinne von, das mit der Bühne, das hatte ich auch schon mal erzählt und das ist auch ein Teil dieser Wahrheit. Aber ich glaube, eine Sache, die ich wirklich auf diesem Weg so für mich rausgearbeitet habe, was noch vielleicht ein bisschen persönlicher ist als diese Bühnensache, das ist ein Teil. Aber das ist so dieses, man darf sich selbst erlauben, Spaß zu haben an dem, was man macht.
Ja.
Weil, das sagst du jetzt so, aber das finde ich gar nicht so einfach, sich zugestehen. Mhm. Gerade dieses Ding mit dem, ich habe ganz, ganz lange viel gearbeitet. Und ich arbeite auch jetzt, glaube ich, noch recht viel. Aber ganz lange habe ich viel gearbeitet, weil ich dachte, das ist, was man halt so tut. Und gerade so als Kreative muss ich so dagegen gegen dieses Vorurteil von den brotlosen Künstlern angehen. Und auf mir lastet jetzt diese Bürde, das Gegenteil zu beweisen. Und dann darf ich auch keinen Spaß haben. Also nicht so, dass ich dachte, ich darf keinen Spaß haben, aber so im Sinne von Arbeit ist das Wichtigste, was ich tun kann. Mhm. Und ich glaube, das ist was das Comic mir halt so ein Stück weit beigebracht hat, was ich mir selber beibringen musste auch, ist dieses, ich darf Spaß an den Dingen haben und ich darf mir auch jeden Tag, wenn ich das möchte, Spaß einräumen. Und es muss kein Geld bringen. Das muss ich niemandem zeigen. Mhm. Ich kann das einfach nur für my own entertainment machen. Mhm. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Und ich finde, das ist so ein Luxus. Und ich glaube deswegen,
voll. Nein, weißt du, dass mich das gerade total ergreift?
Ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, damit du wolltest noch was dranhängen.
Ich wollte nur dranhängen, dass es vielleicht auch deswegen so ist, weswegen ich so bockig bin dann manchmal und denke und mich so gegenstemme. Ich will das mit meinem Teilen, weil ich mir das selbst so erarbeitet habe, diesen Spaß für mich zu haben.
Mhm. Aber ich glaube, das ist die Angst davor, dass andere das kritisieren, dass du daran Spaß hast. Aber ich glaube, du vergisst manchmal, dass andere dann genauso viel Spaß haben, wenn sie das sehen, womit du Spaß hast.
Das kann gut sein. Ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Punkt, an den ich irgendwann komme. Also deswegen ist, als du vorhin sagtest, bei unserem Podcast ist dieses Progress-Programm. Das stimmt schon.
Mhm.
Also wenn ich mir angucke, zu Beginn des Podcasts, wie ich mal Sachen gemacht habe, worüber ich auch im Podcast spreche, das ist schon anders geworden. Es ist schön, auch darüber so eine Dokumentation zu haben. Also auch dieses, manche Sachen müssen auf einer Bühne geschehen und es ist gut, dass sie da geschehen, dass man gucken kann, wie war es denn früher. Das ist schön. Das ist wie so eine Zeitkapsel aus der Zeit. Aber die verändern sich auch. Deswegen, es kann auch sein, dass ich darüber hinwegkomme. Aber für den Moment finde ich das einfach wie so ein kleines Wunder, dass ich mit meinen eigenen Händen etwas erschaffen kann, was mir Freude bereitet, dass ich für mich entscheiden kann, das ist jetzt eine Zeit, die ich mir, wenn ich möchte, jeden Tag einräume. Oder wenn es nicht jeden Tag klappt, dann auf jeden Fall, dass ich für mich einstehe und sage, das ist meine Zeit und ich kann damit machen, was ich möchte. Ich muss das niemandem sagen, ich kann damit tun. Es ist wirklich so eine komplette Entscheidungsgewalt. Ich muss dafür niemanden Rechenschaft ablegen.
Punkt.
Punkt so.
Ey, ganz ehrlich, finde ich total gut. Und das macht mir halt auch nochmal klar. Es geht ja auch darum, also ich meine, das Wichtigste, was wir eigentlich als Menschen haben in unserem Leben, ist halt die Zeit, die wir haben und wie wir diese Lebenszeit einfach nutzen.
Mhm.
Und ich kenne das von mir selber, dass man es sich manchmal nicht erlaubt, eine schöne Zeit zu haben, weil man eventuell auch so sozialisiert ist in diesem Land, dass man tüchtig und arbeitsfromm sein muss und es darf keinen Spaß machen. Und ich finde es so schön, dass du das jetzt am Ende nochmal hier so mitgebracht hast, als kleines Elixier für uns alle.
Mhm.
Also finde ich, also mich beflügelt das gerade.
Das freut mich. Ich muss auch gestehen, damit bin ich nicht hier reingegangen. Das kam mir so als Idee, als du so drüber gesprochen hast, weil ich dann dachte, eigentlich, ich finde das so schön, was du sagst, ich möchte genauso viel mitgeben.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch was, was sehr schön ist an diesem Podcast, dass wir uns selbst so ein bisschen anstacheln. Im besten, ja, jetzt fange ich an zu weinen, Jenny, das können wir gleich machen, aber das ist unblöd auf der Aufnahme.
Die magische Tränen.
Das sind Tränen, Alexia.
Ja.
Nein, jetzt bin ich raus, okay.
Okay, Franziska muss jetzt die magischen Tränen auffangen.
Mhm.
Aber ich finde, es ist schade, dass wir nicht Hannover waren, aber ich finde es auch sehr schön, dass wir das jetzt so aufgenommen haben und so unterhalten haben.
Das stimmt.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns einfach dann bald tatsächlich in Hannover sehen, in diesem sehr kleinen, sehr vollen Laden.
In diesem sehr, sehr vollen Laden.
Wo ihr dann alle da seid.
Also
alle.
Ihr wisst Bescheid, wir haben ein Date, wir mit 2000 Leute. Wie viel auch immer, keine Ahnung. Nein, Quatsch. Mir hat das sehr viel Spaß bereitet, Jenny. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Nächstes Mal mit euch allen zusammen. Passt auf euch auf.
Bleibt gesund.
Und kreativ. Bis dann.
Bis sehen. Tschüss.